Nichts zeichnet einen Christen so sehr aus, als dies, Friedensstifter zu sein. Mit diesen Worten hat Basilius der Große im 4. Jahrhundert Christinnen und Christen an ihren Auftrag erinnert, für Frieden und Versöhnung einzutreten. Mit diesen beiden Sätzen beginnt der Diskussionsbeitrag aus der Evangelischen Landeskirche in Baden, der unter dem Titel »Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens« veröffentlicht wurde. Diesen Diskussionsbeitrag, einige Exemplare liegen wohl noch hinter, viele sind schon weg, wenn Bedarf besteht, schicken wir noch welche nach. Also diesen Diskussionsbeitrag zur Neuorientierung der Friedensethik will ich Ihnen jetzt vorstellen und ihn dabei einordnen in die ökumenische Diskussion. Zu groß ist mir das Thema, wie es im Einladungsflyer steht. Wer wirklich in aller Breite und Tiefe über Gewalt und Gewaltlosigkeit als ökumenisches Thema sprechen wollte, müsste eine Art Vorlesungsreihe durchführen, sagen wir mal 3 Semester lang, und er wäre immer noch nicht am Ende. Einen kleinen Eindruck von der Komplexität haben wir, glaube ich, im Laufe unserer Tagung schon gewonnen. Ich beschränke mich daher in der kommenden halben Stunde auf die großen Linien, damit noch Zeit bleibt für ein paar Rückfragen. Mein Vortrag hat 3 unterschiedlich lange Teile. Im ersten Teil will ich ein paar Schlaglichter werfen auf einige wichtige friedensethische Fragestellungen der Ökumene seit dem Ersten Weltkrieg. Wir sind es ja jetzt seit gestern Abend schon gewohnt, mit 7 Meilenstiefeln sozusagen diesen Zeitraum von 100 Jahren zu durchschreiten. Im zweiten, dem längsten Teil, will ich erläutern, wie es zu einem breit angelegten Konsultationsprozess zur Neuorientierung der evangelischen Friedensethik in allen Kirchenbezirken unserer Landeskirche gekommen ist und Ihnen dessen wichtigste Ergebnisse vorstellen. Und drittens will ich das 2013 verabschiedete Badische Papier in die ganz aktuelle ökumenische und friedenspolitische Diskussion einordnen. Der erste Teil von der Kriegspropaganda zur zivilen Konfliktbearbeitung. Pazifistinnen und Pazifisten wie Max Josef Metzger hatten es, auch das haben wir inzwischen gelernt, in den beiden großen Kirchen schon immer schwer. Nur in den ersten Jahrhunderten nach Christus waren der biblisch begründete Pazifismus und die Kriegsdienstverweigerung der kleinen christlichen Minderheit eine Selbstverständlichkeit. Die frühe Kirche nahm Leben und Botschaft Jesu und besonders die Bergpredigt sehr ernst. Kirchenväter wie Origenes oder Cyprian von Karthago, der lebte so um 250 nach Christus, waren der Meinung, die prophetischen Weissagungen von Micha oder Jesaja seien mit dem Kommen des Messias erfüllt und die Christen seien als Söhne des Friedens berufen, nun die Schwerter zu Pflugscharen umzuschmieden. So lehnten die ersten Christen alle Gewalt ab und weigerten sich, in der römischen Armee Kriegsdienst zu leisten. Doch nach der konstantinischen Wende wurde das Christentum Staatsreligion. Damit änderte sich vieles, auch Frau Henze hat darauf ja schon deutlich Bezug genommen. Die Bergpredigt galt nun nicht mehr als ethische Weisung für alle Christen, sondern als Sonderethik für besonders Berufene wie Mönche oder Priester. Bald traten Christen auch in die römische Armee ein und kämpften als Soldaten. Zur Eindämmung der Gewalt im Krieg entwickelte der Kirchenvater Augustinus die schon vorhandene, die antike Lehre vom gerechten Krieg weiter. Nach dieser Lehre muss die Kriegsführung bestimmte Kriterien erfüllen, um als ethisch gerechtfertigt gelten zu können. Auch auf diesem Hintergrund, dieser Lehre vom gerechten Krieg, wurde und wird bis heute der Militärdienst von den großen Kirchen legitimiert. Dagegen haben die aus der Reformation hervorgegangene sogenannten Friedenskirchen oder täuferischen Kirchen wie die Mennoniten und die Quäker immer am Prinzip der Gewaltlosigkeit festgehalten und den Kriegsdienst verweigert. Sie blieben aber mit ihrer Auffassung in der Minderheit und wurden ganz schrecklich verfolgt. Die Friedenskirchen und die Pazifisten überhaupt wurden in der Geschichte sowohl von römisch-katholischer wie von anglikanischer Seite und ebenso von den großen protestantischen Kirchen heftig bekämpft, ideologisch heftig bekämpft und verächtlich gemacht. Ich denke, manchmal wirken solche Tendenzen bis heute nach. Mindestens eine Doktorarbeit wäre es wert, die Auseinandersetzung um den Gedanken der Völkerverständigung nachzuzeichnen, wie sie sich auch in den Kirchen widerspiegelten. Die Entstehung der amerikanischen und englischen Friedensgesellschaften ab 1815 verdankt sich oft der Initiative von Quäkern, so auch die Gründung des Internationalen Versöhnungsbundes am Vorabend des Ersten Weltkrieges am 1. August 1914 in Konstanz. Zwar nahmen auch einige protestantische Pfarrer an der Versammlung zur Gründung, wie es damals noch hieß, Weltbundes für Freundschaftsarbeit der Kirchen teil, aber weder die Kirchenleitungen noch die überwiegende Zahl der Geistlichen nahmen Notiz davon. Man war bald völlig gefangen in dem Gedanken, mit Waffengewalt für das jeweils eigene Vaterland kämpfen zu müssen und sah alle internationalen Beziehungen als geradezu gefährlich an. Im vergangenen Herbst wurde in der Stadt Bretten, in der ich wohne, eine einzigartige Ausstellung gezeigt, die von der Europäischen Melanchthon-Akademie beauftragt wurde. Diese Ausstellung, die man ausleihen kann, zeigt religiöse Motive in Bildwerken des Ersten Weltkrieges. Ich habe sie dabei, kann man auch sich nur den Katalog kommen lassen. Durch die hier ausgestellten Feldpostkarten und Plakate aus fast allen am Krieg beteiligten Ländern wird deutlich, wie selbstverständlich die Vereinigung Gottes für die jeweils eigene Nation war. Auf allen Seiten, in eher katholisch wie in eher evangelisch geprägten Ländern, wurden christliche Traditionen zur Legitimierung des Krieges eingesetzt, um die Opferbereitschaft an der Front wie in der Heimat zu stärken. Durchgehend wurde davon ausgegangen, dass es sich um einen gerechten oder gar einen heiligen Krieg handelt. Auf allen Seiten, in England wie in Deutschland, in Frankreich wie in Russland, in Spanien wie in Italien, wurde davon ausgegangen, dass Gott samt Christus, Maria und den Heiligen nur die jeweils eigene Nation unterstütze. Daher der Titel der Ausstellung, Verbündete im Himmel. Auf allen Seiten wurden Waffen im Namen Gottes gesegnet und hatten Feldgeistliche zur Stärkung des Kampfes Willens beizutragen. Alle zeigten sich überzeugt, Gott sei mit ihnen. Sehr oft wurde der Soldatentod, das wird eben deutlich durch diese Plakate und Feldpostkarten, sehr häufig wurde der Soldatentod als Opfertod verstanden und mit dem Geschehen auf Golgatha verglichen. Es ist beklemmend zu sehen, wie diese christliche Propaganda gewissermaßen konfessions- und kriegsparteiübergreifend funktioniert hat. Besonders erschüttert mich als Theologin, dass es in den christlichen Kirchen auch nach dem Ersten Weltkrieg meist so weiterging, plus minus. Und dass es keine nennenswerte kritische Aufarbeitung dieser allseitigen theologischen Kriegspropaganda gegeben hat. Nur wenige Theologen fingen an, umzudenken und grundsätzliche Fragen zu Krieg und Gewalt, zu Kriegsdienstverweigerung und Gewaltlosigkeit zu stellen. Trotz aller Friedensgesellschaften und Bünde war doch ein Josef Metzger oder ein Dietrich Bonhoeffer oder ein Hermann Stöhr sehr einsam in ihrer Zeit. Oder die französischen Pfarrer-Theologen Jean Lasserre und André Trocmé, die wichtige Figuren in der französischen Friedensbewegung waren und dort auch im Versöhnungsbund. Überwiegend hilflos stand dann auch die Mehrheit der christlichen Pfarrerschaft und Theologen den wahnwitzigen Vorstellungen der deutschen Christen gegenüber. Die wenigsten hatten dem Antisemitismus oder den Rassengesetzen etwas entgegenzusetzen und kaum einer hinterfragte die religiöse Überhöhung des Militärdienstes oder des sogenannten Heldentodes. Auch während des Zweiten Weltkrieges wurden genauso Bibelverse gebraucht und missbraucht wie während des Ersten Weltkrieges. So diente immer noch, wie schon 25 Jahre vorher, das Wort aus dem Johannesevangelium als beliebter Predigtext für Grabsteine oder Ehrenmale: Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es nur zögerlich zu einer Aufarbeitung dieses Versagens der Theologie. Ich mache hier einen Schnitt und nenne in aller Kürze einige Meilensteine der Diskussion um Krieg und Frieden. Ich berücksichtige dabei vor allem die Erklärung des Ökumenischen Weltrates der Kirchen, in dem die katholische Kirche nicht Mitglied ist, aber Beobachterstatus hat. Unter der Überschrift »Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein« hat die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 1948 in Amsterdam bekräftigt: Krieg ist als Mittel zur Beilegung von Streitigkeiten unvereinbar mit den Lehren und dem Beispiel unseres Herrn Jesus Christus. Unvereinbar. Die Rolle, so heißt es weiter, die Rolle, die Krieg im heutigen internationalen Leben spielt, ist Sünde wider Gott und eine Entwürdigung des Menschen. Soweit Amsterdam. Recht früh in dieser ökumenischen Diskussion, wie sie sich in den Dokumenten des Ökumenischen Weltrates widerspiegelt, taucht der Gedanke der gewaltfreien Konfliktlösung, des gewaltfreien Widerstandes als Alternative zu militärischer Intervention auf, wenn auch am Anfang noch sehr, sehr verhalten. Es musste sich auch erst umsprechen. Was war mit Gandhi, was war dann mit Martin Luther King Mitte der 60er Jahre? Aber ab dann, deutlich dann in den 70er Jahren, wird auch in diesen ökumenischen Fragestellungen dieser Gedanke deutlicher, stärker. Man nimmt es eher wahr, zu was gewaltfreier Widerstand auch in der Lage ist. In den deutschen Kirchen diskutierte man allerdings überwiegend über die Wiederbewaffnung, über die Ostdenkschrift, auch ein wichtiger Meilenstein, über die Atomwaffen und die Kriegsdienstverweigerung und fand die Formel von Frieden schaffen mit und ohne Waffen, ohne erkennbar und inhaltlich auch politisch wirksame Formen gewaltfreier Aktion und gewaltfreien Widerstandes bis hin zur gewaltfreien Revolution einzugehen. Ende der 70er Jahre, im Frühjahr 1978, gründeten württembergische Pfarrer die ökumenische Aktion Ohne Rüstung Lieben und starteten einen Aufruf an alle Christen. In der Selbstverpflichtung, die ich als 18-Jährige, eben noch 78 als Schülerin unterzeichnet habe, heißt es: Ich bin bereit, ohne den Schutz militärischer Rüstung zu leben. Ich will in unserem Staat dafür eintreten, dass Frieden ohne Waffen politisch entwickelt wird. Der Anstoß für die Gründung von Ohne Rüstung Leben war ein Appell der 5. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 1975 in Nairobi. In diesem wurde gefordert, die Kirchen sollten ihre Bereitschaft betonen, ohne den Schutz von Waffen zu leben, und bedeutsame Initiativen ergreifen, um auf eine wirksame Abrüstung zu drängen. Einige Jahre später wurde in der Ökumenischen Vollversammlung in Vancouver 1983 eine der umfassendsten Erklärungen zum Thema veröffentlicht, die einen Meilenstein darstellt. In dieser Erklärung wurde sowohl der Zusammenhang von Friede und Gerechtigkeit betont, als auch auf die Atomwaffen besonders eingegangen. So hieß es hier: Wir glauben, dass für die Kirchen die Zeit gekommen ist, klar und eindeutig zu erklären, dass sowohl die Herstellung und Stationierung als auch der Einsatz von Atomwaffen ein Verbrechen gegen die Menschheit darstellen und dass ein solches Vorgehen aus ethischer und theologischer Sicht verurteilt werden muss. In Vancouver 1983 wurde der konziliare Prozess für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung begonnen, auf den sich so viele ökumenische Gruppen und Bewegungen bezogen haben und heute noch beziehen. Seitdem entwickelte sich das Konzept des gerechten Friedens immer weiter. Dieses Konzept steht für einen weiten Friedensbegriff und geht davon aus, dass Frieden nicht nur die Abwesenheit von Krieg ist, sondern dass Frieden einen Prozess darstellt, einen Prozess der schrittweisen Verwirklichung von Gewaltfreiheit und Gerechtigkeit für alle Menschen. Diese Idee, dieses Konzept vom gerechten Frieden wurde dann in den 80er Jahren und noch später auf verschiedenen ökumenischen Versammlungen weiterentwickelt. Es hat auch der Erklärung der Bischofskonferenz von 2001, glaube ich, bin da etwas unsicher, den Titel gegeben. Auf ökumenischer Seite, auf ökumenischer Weltkarte der Kirchen, waren hier ganz besonders wichtige Stationen die Ökumenische Versammlung 1989 in Dresden, kurz vor dem Mauerfall, und ebenfalls im Jahre 1989, auch das hat Frau Henze schon erwähnt, vielleicht sind wir uns da auch schon begegnet, in Basel, die Ökumenische Versammlung. In sehr umfangreichen ökumenischen Aufruf zum gerechten Frieden von 2011 heißt es: Der Weg des gerechten Friedens unterscheidet sich grundlegend vom Konzept des gerechten Krieges und umfasst viel mehr als den Schutz von Menschen vor ungerechtem Einsatz von Gewalt. Außer Waffen zum Schweigen zu bringen, schließt er soziale Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Achtung der Menschenrechte und Sicherheit für alle Menschen ein. Außerdem hieß es 2011: Als Christinnen und Christen fühlen wir uns verpflichtet, jede theologische und andere Rechtfertigung des Einsatzes militärischer Gewalt in Frage zu stellen und die Berufung auf das Konzept des gerechten Krieges und dessen übliche Anwendung als obsolet zu erachten. In dem Diskussionsbeitrag von der Evangelischen Landeskirche in Baden heißt es zur weiteren Diskussion: So stringent die friedensethische Debatte seit 1948 vom gerechten Krieg zum gerechten Frieden hinzuführen scheint, es bleiben weiterhin einige wesentliche Fragen ungeklärt, die die Kirchen daran hindern, allein auf die Option für Gewaltfreiheit zu setzen. Dies zeigt sich zum Beispiel in der Friedensdenkschrift der EKD von 2007. Darin wird zwar die vorrangige Option für Gewaltfreiheit bekräftigt, aber der Einsatz militärischer Gewalt für den Fall zugelassen, dass andere Mittel der Konfliktaustragung versagen. Es werden Kriterien für den Gebrauch sogenannter rechtserhaltender Gewalt aufgestellt, die den Kriterien des gerechten Krieges im Großen und Ganzen entsprechen. Dazu später mehr. Auch in der Ökumene wird über die Frage der sogenannten Schutzverantwortung, der Responsibility to Protect, bis heute sehr kontrovers diskutiert. So heißt es auch in der Ökumenischen Erklärung von 2011: Es gibt Extremsituationen, in denen der rechtmäßige Einsatz von Waffengewalt als letzter Ausweg, um kleineres Übel notwendig sein kann, um gefährdete Bevölkerungsgruppen zu schützen, die unmittelbar tödlichen Gefahren ausgesetzt sind. Zitat Ende. Darum wird diskutiert, ob der im mennonitisch-katholischen Dialog entwickelte Gedanke des Just Policing einen Ausweg bietet. Just Policing meint in bewusster Doppeldeutigkeit nur Polizeiarbeit und zugleich gerechte Polizeiarbeit. Dabei ist der Gedanke leitend, dass zwischen militärischer und polizeilicher Gewalt unterschieden werden muss und kann. An der Idee, die auch in unserem badischen Konsultationsprozess eine Rolle spielte, muss aber noch grundlegend geforscht werden. Ich komme damit zum zweiten Teil. Die Beobachtung, dass die in der EKD-Denkschrift dargelegten Kriterien für rechtserhaltende Gewalt, für den Fall der Ultima Ratio, in keinem der Kriege der letzten Jahre durchbuchstabiert und kritisch auf die Auslandseinsätze der Bundeswehr angewendet wurden, hat eine Gruppe von Friedensfreunden aus dem Kirchenbezirk Breisgau-Hochschwarzwald dazu geführt, erstmal die eigene Landeskirche zu einer Neuorientierung der Friedensethik aufzufordern. Einem Anstoß von der Basis ist es also zu verdanken, dass in der evangelischen Landeskirche in Baden wieder eine lebendige Diskussion zur Friedensethik stattfindet, nachdem man sich viele, viele Jahre mit anderen Themen befasst hat. Die Arbeitsgruppe hatte sich 2011 mit einer Eingabe an die Landessynode gewendet. Die Gruppe kritisierte inhaltlich die Friedensdenkschrift von 2007 und forderte die Kirchenleitung angesichts der jüngsten Kriege und Auslandseinsätze zu einer Neuorientierung dieser Prüfkriterien und überhaupt der Friedensethik auf. Nicht militärische Mittel, sondern gewaltarme und gewaltfreie Formen der Konfliktlösung, so hieß es in der Eingabe, sollen künftig klarer und eindeutiger im Mittelpunkt einer theologisch verantworteten evangelischen Friedensethik stehen. Ein Konsultationsprozess in allen Kirchenbezirken, damals waren es 25, heute sind es noch 24, wurde daraufhin in Gang gesetzt. Und dieser Konsultationsprozess dauerte 2 Jahre an. Zunächst wurde der evangelische Oberkirchenrat, eines von diesen 4 Leitungsorganen unserer Landeskirche, beauftragt, einen Entwurf für ein Positionspapier zu erarbeiten, das als Diskussionsgrundlage in diesen Bezirkssynoden diente. Zusammen mit einer Stellungnahme des auch für Baden zuständigen Militärdekanates München wurde dieser Entwurf im Herbst 2012 mit der Bitte um Stellungnahme an alle Bezirkssynoden gesendet. Fast alle, wie gesagt, außer 2, haben daraufhin Veranstaltungen in ganz unterschiedlichen Formaten organisiert, um dieses Positionspapier zu diskutieren. Während manche Bezirkssynoden sich im Rahmen, also manche Kirchenbezirke sich im Rahmen einer Bezirkssynode nur 2 Stunden lang mit der Thematik befasst haben, gab es andere Kirchenbezirke, in denen ein oder sogar mehrere Studientage zu dieser Thematik durchgeführt wurden. Also ganz unterschiedliche aufgenommen worden. Es war immer freiwillig, man hatte eben auch die Freiheit zu sagen, nein, wir befassen uns mit diesem Thema nicht oder erst später. Außer 23 Bezirkssynoden von damals 25 haben einige Kirchengemeinden und Einzelpersonen sowie 17 größere Gruppierungen, Organisationen aus Kirche und Friedensbewegung schriftlich Stellung genommen zu dem Entwurf des Papiers. Darunter auch Pax Christi, vielen Dank. Eine besondere Bedeutung für den Diskurs hatte ein Studientag der Landessynode im Juni 2013. Als Hauptreferenten kommentierten Pfarrer Dirk Rademacher, ein Stellvertreter des damaligen EKD-Militärbischofs Martin Dutzmann, der heute der Beauftragte, der kirchliche Beauftragte bei der Bundesregierung ist, und der mennonitische Theologe Fernando Enz den Entwurf des Positionspapiers. Ich darf dazu sagen, dass Fernando Enz einfach die Herzen gewonnen hat. Durch seine klare Theologie und durch sein Amt. Eine Reihe von Arbeitsgruppen der Landessynode vertiefte dann Einzelthemen der Diskussion. Das schriftliche Ergebnis des Konsultationsprozesses ist ein Papier, das im Oktober 2013 von der Landessynode verabschiedet wurde. Der Titel ist eine Gebetsbitte: Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Also eine Gebetsbitte aus dem Lukas-Evangelium. Der Untertitel macht deutlich, als was dieser Beitrag im Rahmen der friedensethischen Diskussion verstanden sein will. Nämlich ein Diskussionsbeitrag aus der evangelischen Landeskirche in Bar. Begleitet wird dieser Diskussionsbeitrag von einem 12-teiligen Beschluss der Landessynode zu konkreten Umsetzungsschritten. Und vielleicht ist das wichtigste Ergebnis. Im Vorwort des Diskussionspapiers nennt die langjährige Präsidentin der Landessynode die Absicht mit der Veröffentlichung, einen Diskussionsprozess in allen Gliedkirchen der EKD anzustiften, gern auch darüber hinaus. Tatsächlich fand dieses Papier bereits spürbare Aufmerksamkeit in anderen Landeskirchen und Diözesen sowie in der Friedensbewegung und auf Seiten des Militärbischofs der EKD. Sowohl Punkte des Konsenses als auch des Dissenses wurden im Verlauf des Diskurses in den mündlichen Diskussionen und in den vielen schriftlichen Stellungnahmen deutlich. Im Mittelpunkt standen theologisch-ethische Fragen. Zum Beispiel, und da denke ich wieder ganz stark an Max Josef Metzger, zum Beispiel zur Aufgabe der weltweiten Kirche als dem einen Leib Christi oder zur Nachfolge Jesu, zur Bedeutung und Relevanz der Bergpredigt in der noch nicht erlösten Welt, zur theologischen Verankerung der Gewaltfreiheit und zu den Prüfkriterien für den Einsatz militärischer Gewalt als Ultima Ratio. Daneben wurden auch friedenspolitische Einschätzungen und Positionen diskutiert bei diesen Beratungen in den Bezirkssynoden, etwa zu Erfolg oder Misserfolg der militärischen Interventionen der NATO und der Bundeswehr auf der einen Seite und der gewaltfreien Revolutionen, Aufstandsbewegungen auf der anderen Seite. Viele Bezirkssynoden, Synodale äußerten sich positiv und überrascht zu den vielen aktuellen Beispielen erfolgreicher ziviler Konfliktbearbeitung, die in dem Diskussionspapier genannt werden. Und die in manchen Veranstaltungen genauer geschildert wurden, wie zum Beispiel der Aufstand der christlichen und muslimischen Frauen in Liberia gegen den Diktator Charles Taylor, der geholfen hat, einen Bürgerkrieg, einen furchtbar blutigen Bürgerkrieg zu beenden und den Diktator zu vertreiben. In diesen Diskussionen waren weitere häufig vertiefte Themen: die Unterscheidung zwischen polizeilichen Zwangsmaßnahmen und militärischer Gewalt sowie Fragen zur Rüstungsindustrie und zu Rüstungsexporten. Nur am Rande diskutiert wurden in den Bezirkssynoden kirchenpolitische Fragestellungen wie die Struktur der Militärseelsorge in Deutschland. Eines der erreichten Ziele der Eingabe an die Landessynode war es, die kirchenleitenden Gremien der evangelischen Landeskirche in Baden zu einem deutlichen Votum für gewaltfreie Konfliktlösungsmethoden zu ermutigen. Nicht erreicht wurde die Absage an alle gewaltfreien Mittel. Überraschend war für viele, wie lebhaft und kontrovers dieser Diskussionsprozess in den Kirchenbezirken verlief. In vielen Punkten wurde ein Konsens deutlich, der eben auch die Verabschiedung des Diskussionsbeitrages ermöglichte. Dennoch blieben auch in vielen Fragestellungen unterschiedliche Auffassungen nebeneinander stehen. Inhalt und Zielrichtung des Diskussionsbeitrages "Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens" werden in der Zusammenfassung deutlich. Dort heißt es: Karl Friedrich von Weizsäcker hatte schon 1963 erklärt, der Krieg als Institution muss in einer fortlaufenden Anstrengung abgeschafft werden. Angesichts der schrecklichen Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges wurde sowohl von der Ökumene und von den Vereinten Nationen als auch von der Badischen Landeskirche wiederholt die Ächtung des Krieges ausgesprochen. Krieg scheidet als Mittel der Politik aus und darf nach Gottes Willen nicht sein. Daher muss der Tendenz gewehrt werden, den Krieg wieder als normales Mittel der Politik anzusehen und wirtschaftliche Interessen mit militärischen Mitteln durchzusetzen. In der Konsequenz bedeutet dies, auf militärische Einsätze zu verzichten. In der Nachfolge Jesu Christi steht uns eine Fülle ziviler, gewaltfreier Mittel zur Verfügung, um uns national und international für gerechten Frieden einzusetzen. Als Christen sehen wir für diesen Weg alle Verheißungen. So kann wirkliche Versöhnung zwischen verfeindeten Parteien wachsen. In Ergänzung zu gewaltfreien Mitteln der Konfliktbearbeitung sind allein rechtsstaatlich kontrollierte polizeiliche Mittel ethisch legitim. In kriegsähnlichen Konfliktsituationen, die die nationalen Polizeikräfte überfordern, ist ein internationale durch das Völkerrecht legitimierte, zum Beispiel den Vereinten Nationen unterstehende Polizeikräfte zu denken. Diese Zusammenfassung beinhaltet eine klare Absage an das Kriegführen und an militärische Einsätze. Schon darin unterscheidet sich der badische Beitrag von der EKD-Friedensdenkschrift von 2007, die militärische Einsätze als Ultima Ratio vorsieht. Der qualitative Unterschied zwischen Polizeieinsätzen und Militäreinsätzen muss allerdings wirklich präziser definiert werden. Die begleitenden Beschlüsse der Landessynode zielen auf konkrete Arbeitsaufträge und Selbstverpflichtungen. Sie beinhalten dadurch ein Programm zur Friedensarbeit, das einige Jahre zur Umsetzung brauchen wird. Diese Umsetzungsschritte wurden alle mehrheitlich beschlossen, aber mit unterschiedlichen Mehrheiten. So ist es eben in demokratisch gewählten Organen wie einer Landessynode. In Beschluss Teil 1 verpflichtet sich die Landessynode, mindestens einmal in jeder Amtsperiode das Thema Frieden auf die Tagesordnung zu setzen, also nicht wieder 20 Jahre lang da Funkstille herrschen zu lassen. In Beschluss Teil 3, ich gehe jetzt ein bisschen schnell durch, wird die Bereitschaft erklärt, Konfliktprävention und zivile Konfliktverarbeitung aktiv zu unterstützen durch die Ausbildung von Fachleuten in konstruktiver Konfliktverarbeitung und die Entsendung von badischen Friedensfachkräften in andere Länder. Weitere Teilbeschlüsse ermutigen dazu, die Projekte und Konzepte für den Klimaschutz, für soziale Gerechtigkeit und nachhaltiges Wirtschaften weiterzuführen und weiterzuentwickeln. Mehrere Beschlüsse befassen sich mit konkreten Schritten der Friedenspädagogik, vom Kindergarten und den kirchlichen Schulen über den Konfirmanden- und Religionsunterricht bis zu den Bildungsplänen und der Jugendarbeit. Angesprochen sind auch die Angebote von Evangelischer Akademie und Theologischer Fakultät. Im Teilbeschluss 5 wird die Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg, abgekürzt FEST, mit einem Forschungsauftrag zu Just Policing beauftragt, der klären soll, ob und wie in zwischenstaatlichen Konflikten militärische Gewalt immer mehr durch polizeiliche Zwangsmaßnahmen ersetzt werden kann. Nur mit einer knappen Mehrheit beschloss die Landessynode im Beschluss Teil 6 Folgendes. Gleich dem nationalen Ausstiegsgesetz aus der nuklearen Energiegewinnung gilt es, möglicherweise mit anderen EU-Mitgliedstaaten, ein Szenario zum mittelfristigen Ausstieg aus der militärischen Friedenssicherung zu entwerfen. Mitglieder und Mitarbeitende des EOK, also Evangelischer unserer Kirche hat, so wie Synodale werden gebeten, dieses Anliegen bei Begegnungen mit den in der Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa zusammengeschlossenen Kirche einzubringen. Dieser Beschluss, ja, klatschen Sie nicht zu früh, dieser Beschluss hat eine ganze Reihe von Kritikern auf den Plan berufen, wird jedoch ein Denkverbot aufgehoben, das sich Kirchenleitungen oftmals selbst gegeben haben. Das Denkverbot überhaupt über Alternativen zu einer Armee nachzudenken. Doch bleibt, und deswegen nicht zu schnell klatschen, es bleibt die vorsichtige Formulierung dieses mit knapper Mehrheit beschlossenen Teils zu beachten. Nicht der Verzicht auf militärische Friedenssicherung wird gefordert, sondern es wird lediglich gebeten, ein Szenario zum mittelfristigen Ausstieg zu entwerfen. Aber immerhin, es gibt der ganzen Sache eine Zielrichtung. Mit großer Mehrheit wurde dagegen Beschluss 7 verabschiedet, in dem es heißt, beim Export von Kriegswaffen müssen die gesetzlichen und untergesetzlichen Regelungen eingehalten und Transparenz über die Entscheidungen des Bundessicherheitsrates hergestellt werden. Mittelfristig ist der Export von Kriegswaffen einzustellen. Wurde mit großer Mehrheit beschlossen. Ich komme zum dritten Teil. Zur aktuellen politischen Lage konnte sich der vor einem Jahr verabschiedete Diskussionsbeitrag aus Baden ja noch nicht äußern. Auf der Argumentationslinie des Papiers und der Beschlüsse liegen jedoch einige öffentliche Äußerungen des seit dem 1. Juni 2014 amtierenden Landesbischofs Jochen Cornelius Bundschuh. Dieser äußerte sich kritisch gegenüber der Aufforderung des Bundespräsidenten Gauck, die bisherige militärische Zurückhaltung Deutschlands aufzugeben. Ende Juni schon erklärte der neue Landesbischof gemeinsam mit der damaligen Synodalpräsidentin Fleckenstein, statt durch eine eigene militärische Option sollte Deutschland seine internationale Verantwortung so wahrnehmen, dass es auf allen Ebenen den Vorrang ziviler Konfliktlösungen massiv durch diplomatische, wissenschaftliche, finanzielle und persönliche Maßnahmen fördert. Nach einem Appell verschiedener Kirchenführer aus dem Libanon und aus Syrien an die Partnerkirchen, der im letzten August veröffentlicht wurde, sprach sich unser neuer badischer Landesbischof mehrfach für eine Verstärkung der humanitären Hilfe und gegen Waffenlieferungen in die Konfliktgebiete aus, zuletzt bei einer Begegnung mit dem Metropoliten der syrisch-antiochenisch-orthodoxen Kirche, Erzbischof Isaac Barakat. Dieser syrische Erzbischof schilderte bei einem Pressegespräch im Evangelischen Oberkirchenrat in Karlsruhe die extrem schwierige Lage der christlichen Kirchen und anderer Minderheiten und bat um verbesserte Aufnahmebedingungen für die Flüchtlinge in Deutschland. Deutlich widersprach Erzbischof Barakat dem Ruf nach weiteren Waffenlieferungen und sagte: Mehr Waffen heißt mehr Gewalt und mehr Zerstörung und mehr Gefahr für die Zukunft. Eine vergleichbare friedensethische Position vertritt ganz offensichtlich der katholische Bischof Heinz Josef Algermissen, den Sie gut kennen als Präsident von Pax Christi Deutschland. Er äußerte sich am 14. Oktober 2014 zur Lage in Syrien und im Irak. Er sagte: Um nicht als Nichtstuer zu gelten, sind wir oftmals geneigt, gegen eigene Grundsätze und wider besseres Wissen für Militäreinsätze zu plädieren. Sind aber die militärischen Antworten nicht eine ebenso hilflose Geste? Die Waffenlieferungen wirken hilflos, auch weil sie nicht mit einem politischen Konzept verbunden sind. Algermissen kritisiert, Sie können das ja auch alles nachlesen, dass beim Kampf gegen die IS eben nicht schon alle diplomatischen und gewaltärmeren Mittel versucht worden seien. Erst jetzt beginne man zum Beispiel auf die Kanäle der Finanzierung des IS hinzuweisen. Der Pax Christi-Präsident nennt in aller Kürze verschiedene Handlungsmöglichkeiten in seiner Stellungnahme, und zwar sowohl für die politischen Akteure wie für die Kirchen, und er stellt abschließend fest, das möchte ich jetzt auch nochmal zitieren: Der Weg Jesu ist kein Weg der Gewalt und kein Weg des Nichtstuns. Er wendet sich denen zu, die unter Gewalt leiden, und bittet für die Umkehr derer, die hassen und töten. Ein Fazit zu unserem Prozess. Ein argumentativer Verantwortungspazifismus, so will ich das mal nennen. Ein argumentativer Verantwortungspazifismus fragt sowohl nach den politischen Ursachen wie den Folgen des Handelns. Die friedensethische Diskussion der Evangelischen Landeskirche in Baden hat sich dieser Herausforderung gestellt. Es wird eine tendenziell pazifistische, jedoch sehr differenzierte Position hier vertreten. Befruchtet wurde der Diskurs ganz eindeutig durch die Diskussionen in der weltweiten Ökumene und durch theologische Impulse aus den Friedenskirchen und den mennonitisch-katholischen Gesprächen zum Thema Just Policing. Die Landessynode als Leitungsorgan hat sich mit diesem Beschluss verpflichtet, sich auf den Weg zu einer Kirche des gerechten Friedens zu machen. Damit hat sie den Aufruf der Ökumenischen Versammlung in Busan im Jahre 2013 zu einem weltweiten ökumenischen Pilgerweg für Frieden und Gerechtigkeit aufgenommen und sich diesem Pilgerweg angeschlossen. Soweit.